Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge unseres Podcasts Ich kann abnehmen. Mein Name ist Dr. Isabel Sieberts und normalerweise sitze ich hier zusammen mit meinem Mann Dr. Volker Manns, aber heute habe ich wieder etwas ganz Besonderes. Ich habe nämlich ein Interview und zwar mit der lieben Gina. Gina ist ausgebildete Diätassistentin, Studentin der Ernährungsberatung an der Dualen Hochschule und ist in unserem Team in Bergisch Gladbach bei uns vor Ort im SI Ernährungsinstitut, wo wir uns tagtäglich darum kümmern, Menschen zu einem leichteren Leben zu verhelfen, also speziell bei einer gesunden, nachhaltigen und effektiven Gewichtsabnahme. Ja, und Gina hat sich auch auf Wunsch von einigen Kunden bereit erklärt, mal ihr Expertenwissen rund um das Thema Fett zu teilen. Also inwieweit ist Fett in Anführungsstrichen gefährlich beim Abnehmen, beziehungsweise wie kann Fett uns vielleicht auch helfen? Welche Fettquellen sind besonders empfehlenswert und worauf muss ich zum Beispiel auch achten, wenn ich Öle und Fett auch in der Küche einsetze? Also ich bin ganz dankbar, dass Gina sich bereit erklärt hat, hier ins Interview zu kommen und ich bin mir ganz sicher, dass ihr ganz viel daraus ziehen könnt. Also ganz viel Spaß dabei. Und hier jetzt nochmal eine kleine Nachricht an diejenigen, die auf die Schilddrüsenfolge, auf den zweiten Teil mit den Praxistipps warten. Ich habe euch nicht vergessen, die Folge kommt. Das ist jetzt quasi zwischeneingeschoben für diejenigen, für die vielleicht auch Schilddrüse nicht so ein Riesenthema ist, dass die auch nochmal ein bisschen Input bekommen. Aber auch die Folge mit den Praxistipps, Schilddrüse, bekommt ihr auf jeden Fall. Und noch eine kleine Nachricht. Ich hatte ja letzten Sonntag den Hormon Balance Workshop, wo tatsächlich über 260 Frauen angemeldet waren. Also richtig, richtig cool. Und wir hatten so einen tollen Workshop. Und ich habe aber im Nachhinein auch ganz viele Nachrichten bekommen. Oh, ich wäre so gerne dabei gewesen. Ich hatte keine Zeit. Ich wäre so gerne live dabei. Deswegen, es wird am 25. August um 10 Uhr, werde ich den Workshop nochmal wiederholen. Also wieder sonntags morgens um 10. Einfach, weil die Nachfrage so riesig war und ich so positives Feedback bekommen habe. Also von daher, seid gerne dabei. Den Link für die Anmeldung findet ihr unten in den Shownotes. So, herzlich willkommen, Gina. Ich freue mich total, dass wir jetzt hier zusammensitzen.
Ich mich auch. Danke für die Einladung.
Ja, und ich habe dich ja eben schon mal ein bisschen vorgestellt in der Intro, aber vielleicht möchtest du auch noch mal ein paar Worte zu dir sagen, was du machst, seit wann du hier bist und ja.
Genau, also ich bin Gina, ich arbeite im SI Ernährungsinstitut Bergisch Gladbach. Ich bin ausgebildete Diätassistentin und bin seit Anfang Januar mit dabei. Und
also ganz frisch im Team noch.
Ja, genau. Ich fühle mich hier aber sehr wohl. Die Arbeit macht Spaß.
Ja, cool. Und du bist nebenbei auch noch Studentin, ne?
Genau, ich studiere dual noch Ernährungsberatungen, mache sozusagen meine Zusatzqualifikation, dass ich später weit in der Therapie dann auch arbeiten kann im Bereich Übergewicht und Adipositas.
Ja, sehr schön. Ich freue mich, dass du hier bist, weil es gab ja, ich hatte es schon in der Ankündigung gesagt, es kam so immer wieder auch Kundenrückfragen, wie ist das denn mit dem Fett? Ja, das ist ja so ein kleines Mysterium, wo viele sich fragen, wo viele Unwahrheiten oder auch Verwirrung herrscht, wie man damit umgeht, weil was man schon mal sagen kann, dieser Spruch, Fett macht Fett, kann man so nicht sagen.
Nein.
Aber man muss es trotzdem schon ein bisschen differenziert betrachten, ne? Ich meine, gut, am Ende macht immer die Menge das Gift. Das haben alle schon mal gehört, den Spruch, ne? Aber wir wollen da ein bisschen genauer heute mal drauf eingehen. Deswegen bin ich total froh, dass ich dich hier so als Expertin mal und dass auch alle die Chance haben, mal ein bisschen so das Team näher kennenzulernen. Vielleicht hast du mal Lust, Gina, einfach so einen Abriss mal zu geben. Was spielt denn Fett eigentlich so in unserer Ernährung für eine Rolle oder wie lässt sich das einordnen?
Also Fett ist neben Eiweiß und Kohlenhydrate ein ganz wichtiger Makronährstoff in unserer Ernährung und ein wichtiger Bestandteil. Das bedeutet, man sollte auf jeden Fall ihn mit etablieren, aber natürlich in einem moderaten Maße. Wir müssen bei Fett immer darauf achten, wir haben verschiedene Fette. Wir haben einmal die gesättigten Fettsäuren, die ungesättigten Fettsäuren und die Transfettsäuren. Bei den gesättigten Fettsäuren ist es halt so, dass immer oft gesagt wird, das sind schlechte Fette. Da bin ich nicht ganz einverstanden mit, weil ich der Meinung bin, dass der Konsum eine entscheidende Auswirkung darauf hat. Das bedeutet, wenn wir natürlich übermäßige tierische Produkte essen, wie Eier, Milchprodukte und Fleisch, haben wir natürlich ein erhöhtes Risiko für höhere Cholesterinwerte. Aber die gesättigten Fettsäuren sind auch wichtig für unseren Körper, weil sie zum Beispiel auch Botenstoffe für unser Nervensystem darstellen. Mhm.
Also das waren jetzt ja die gesättigten. Und dann, was sind denn typische Beispiele für gesättigte Fettsäuren?
Für gesättigte Fettsäuren haben wir halt Fleisch, Milchprodukte und Eier, die im Vordergrund stehen.
Und auch sowas wie Käse und Sahne, so diese fetten Produkte auch,
ganz
ne?
Genau.
Okay, also das können wir jetzt mal so, ich würde es jetzt mal so stehen lassen, als die sind ein bisschen, also haben sehr schlechten Ruf.
Aber sind wichtig.
Und da gucken wir jetzt gleich nochmal ein bisschen genauer rein. Und dann gibt es aber ja neben den gesättigten Fettsäuren auch noch die ungesättigten Fettsäuren.
Genau, die ungesättigten Fettsäuren versorgen den Körper halt mit Energie und haben halt auch eine positive Auswirkung auf unser LDL und unser HDL. Das habt ihr vielleicht schon mal gehört. Das sind unsere Cholesterinwerte. LDL ist das Low-Density-Lipoprotein und HDL das High-Density-Lipoprotein. Das HDL kann man sich so merken, das ist das Hab-dich-lieb-Cholesterin. Das ist sozusagen das gute Cholesterin. Und LDL wird oft als schlecht betitelt, obwohl man hier auch ein bisschen Vorsicht walten lassen muss, weil man bei dem LDL zwischen gut und schlecht auch nochmal differenzieren muss.
Und jetzt können aber diese ungesättigten Fettsäuren können da positiv wirken.
Genau.
Wie?
Also wir haben bei den ungesättigten Fettsäuren verschiedene Fettsäuren. Wir haben einmal die einfach ungesättigten Fettsäuren und die mehrfach ungesättigten Fettsäuren. Bei den einfach ungesättigten Fettsäuren sind zum Beispiel Nüsse, Olivenöl und Avocadoöl ganz klassisch. Und bei den mehrfach ungesättigten Fettsäuren haben wir Walnussöl, Leinöl als Klassiker. Und die sind einfach für die Gefäße gut, dass wir einen Abbau von dem LDL haben und unsere Gefäße im Hinblick auf Arteriosklerose später schützen können.
Also das sind ja die, die auch zum Beispiel entzündungshemmend wirken, ne?
Genau.
Und dann als dritte Kategorie sind die Transfettsäuren und die sind ja ganz übel, so oder so.
Genau, die Transfettsäuren kennt man immer oft von frittierten Sachen, wenn man sagt, man hat auch Sachen, die man sehr hoch erhitzt.
Also Fritten, Teilchen beim Bäcker,
ganz
alles
genau.
So.
Alles, was letztendlich super schmeckt, ist halt voll mit Transfettsäuren und zu viele Transfettsäuren können halt sehr negative Auswirkungen auf unser Körper haben, weil natürlich dadurch sich die Cholesterinwerte sehr verschlechtern können.
Von dem schlechten LDL. Also ich glaube, das ist nochmal ein super wichtiger Punkt. Also wir haben die gesättigten Fettsäuren, also Milch, Fleisch, Milchprodukte, Sahne, Käse. Wir haben ungesättigte Fettsäuren, sowas wie Nüsse, Avocado, Olivenöl, sowas in der Richtung. Und wir haben Transfettsäuren, das wirklich das Frittierte. Wir können schon mal sagen, also Transfettsäuren sind ganz, ganz ungünstig. Das könnt ihr alle, da macht wirklich Fett Fett. Das stimmt der Spruch, ja. Das kann man sollte man wirklich für die Gesamtgesundheit, für die Kalorienbilanz, für alles meiden. Gehören die einfach, sollte man die meiden, so. Und jetzt gibt's ja immer noch, was du auch schon am Anfang gesagt hast, dass diese gesättigten Fettsäuren, viele fragen mich auch immer so, oh, Milchprodukte, die sind doch so schlecht, ne? Wo du schon gesagt hast, naja, so ganz stimmt das nicht. Und das ist auch ein bisschen, deswegen will ich da nochmal drauf zurück. Du hast es eben schon angesprochen, diese Cholesterinlüge der letzten Jahre, dass eben grundsätzlich, ja, also gesättigte Fettsäuren lassen das Cholesterin steigen, aber das ist nicht unbedingt schlecht, weil nur weil wir einen erhöhten Cholesterinspiegel haben, müssen wir erstmal gucken, welches Cholesterin ist denn da überhaupt erhöht. Und da unterscheidet man, wie du schon gesagt hast, zwischen LDL, Low Density und HDL, High Density. Und das HDL ist ja sogar wirklich, das ist ein gutes Cholesterin, ja, was wir brauchen, was auch herzschützend zum Beispiel ist und Gefäßschutz auch bietet quasi. Und bei dem LDL, und man kann das eben auch separat im Blut messen, ne? Also deswegen ist immer wichtig, wenn ihr hohe Cholesterinwerte habt, ist der nächste Schritt, lasst auch HDL und LDL bestimmen. Und dann ist es noch so, was du eben auch schon angesprochen hast, dass dieses LDL ja nochmal aufgespalten werden kann in, es gibt quasi einen Teil von dem LDL, das macht gar nichts Schlimmes, ja, das ist wie so ein Rentnerteil, ja, der einfach da chillt. Und dann gibt's so kleine, perfide LDL-Partikelchen, die gehen richtig an die Gefäßwände. Das heißt, wenn ich jetzt einen erhöhten LDL-Spiegel habe, und ich will da drauf eingehen, weil ganz viele, die mit Mehrgewicht zu tun haben, haben erhöhte Cholesterinwerte und haben ein erhöhtes LDL, dann ist es wichtig, dass man nochmal guckt, wie hoch ist denn wirklich dieser aggressive LDL-Teil? Und das ist der oxidierte und spannend ist, das wissen viele gar nicht, dass der sich auch im Blut bestimmen lässt. Das heißt, wenn ihr erhöhtes Cholesterin habt, wenn ihr dann feststellt, ihr habt ein erhöhtes LDL-Cholesterin, Dann ist es wichtig, auch noch mal zu gucken, wie hoch ist denn wirklich der oxidierte LDL-Anteil und den auch im Blut bestimmen lassen. Und was vielleicht wichtig ist, weil das ist das Problem quasi, dieses oxidierte LDL, das ist das, was gefährlich ist. Und letztlich ist es aber so, dass auch Fettsäuren so bei uns im Körper aufgrund von Stress, Zucker, das kann alles auch diese Fettsäuren oxidieren lassen, ja. Das heißt, es geht nicht nur darum, von außen zu gucken, eben nicht dieses oxidierte Fett in Form von Transfettsäuren zu sich zu nehmen, sondern auch Stress zu vermeiden, ja, oder was den Körper unter Stress setzt, was zum Beispiel auch unter anderem Zucker ist, aber natürlich auch mentaler Stress. Also es ist ein bisschen komplex. Wichtig ist, dass diese gesättigten Fette, wie jetzt Milchprodukte, nicht unbedingt dieses oxidierte LDL erhöhen, sondern dass diese gesättigten Fettsäuren auch HDL erhöhen und vor allem auch das ungefährliche LDL und in der Regel nicht das oxidierte LDL. Es sei denn, wir nehmen jetzt schon oxidierte, gesättigte Fettsäuren zu uns, ja? Dann natürlich schon. Also super komplex. Ich wollte es aber nochmal erklären, weil einfach viele betroffen sind. Und auch nochmal dieses mit dem Fleisch finde ich auch nochmal wichtig, dass wir das auch nochmal sagen, dass auch Fleischkonsum mit den gesättigten Fettsäuren, dass da sich ja auch stark das Fettsäureprofil unterscheiden kann. Ne? Vielleicht willst du dazu auch nochmal was sagen.
Gerade wenn man natürlich im Hinblick jetzt auf Massentierhaltung schaut und auf Weidetierhaltung, haben die Tiere natürlich auch wesentlich mehr Stress, wenn sie geschlachtet werden. Das bedeutet, im Hinblick auf das Fettsäureprofil der Tiere, wenn die Stress haben, oxidativen Stress, verändert sich natürlich auch das Fettsäureverhältnis. Das bedeutet, wenn wir im Supermarkt, ich sage jetzt mal, schlechteres Fleisch kaufen, haben wir natürlich vom Fettsäureprofil auch schlechtere Werte, als wenn wir jetzt in Fleisch investieren, das zum Beispiel aus Weidetierhaltung kommt oder auch Biofleisch, sollte immer bevorzugt genommen werden, weil die Tiere einfach aus besseren Bedingungen kommen, weil wir auch von der Nahrung her, vom Boden und auch von dem Futter her einfach eine bessere Zusammensetzung haben als andersrum.
Genau, also da ist auch nicht immer Fleisch, ich finde, es ist immer so, ne, es ist nicht Fleisch gleich Fleisch, ne? Oder so. Genau. Erstmal die Menge macht das Gift und dann aber auch wirklich, ist es eine Weidetierhaltung, ist es eine Massentierhaltung? Es macht einen riesen Unterschied aus.
Auf jeden Fall.
Aber was auch zum Beispiel spannend ist, wir empfehlen ja auch total, also wir empfehlen ja auch gerade beim Abnehmen auf mageres Fleisch zu achten. Und das zum Beispiel auch Wild, wirklich ein sehr empfehlenswertes Fleisch. Nicht nur, weil es mager ist, sondern auch, wenn man sich vorstellen kann, die Wildtiere, also Rehe zum Beispiel im Wald, was die futtern da, ja, das sind halt Beeren, das sind Wildkräuter, das sind Blätter. Das heißt, schon allein dadurch, wie die sich ernähren, haben die ein komplett anderes, viel, viel wertvolleres Fettsäureprofil als jetzt Rind oder...
Das stimmt.
Genau, das finde ich auch nochmal super, super spannend.
Deswegen ist die Qualität dann hier auf jeden Fall im Vordergrund.
Ja, und jetzt haben wir ganz viel über dieses ganz komplexe Thema gesättigte, ungesättigte Transfettsäuren gesprochen. Genau, und wie ist es denn jetzt mit Fett und Abnehmen?
Genau, das finde ich ein ganz spannendes Thema, weil damit habe ich ja jetzt auch täglich bei mir auf der Arbeit zu tun. Weil immer oft, wenn ich die Ernährungseinweisungen mache, immer kommt, da ist ja doch Fett dabei. Ich habe gedacht, Fett wird gar nicht mehr mit aufgenommen, weil dann kann ich ja gar nicht abnehmen. Aber letztendlich ist genau das falsch, weil Fett ist ein super wichtiger Nährstoff, den wir auch brauchen. Das bedeutet, er unterstützt die Aufnahme von fettlöslichen Vitaminen, die wir zu uns nehmen, in Form von Obst oder auch Gemüse. Und vielleicht habt ihr das auch schon mal gehört. Also die fettlöslichen Vitamine sind A, D, E und K. Kann man sich ganz einfach merken mit Edeka. Und Fett ist halt auch ein wichtiger Energielieferant, den wir haben. Also Fett hat pro 1 Gramm 9 Kilokalorien. Und wenn man das im Vergleich zu Kohlenhydrate oder Eiweiß sieht, hat das nur 4 Kilokalorien. Das bedeutet, wir können mit Fett auch zum einen moderaten Konsum der Sättigung beitragen. Natürlich müssen wir gucken, dass der Fettkonsum das nicht übersteigt, dass wir mit Fett nicht unser Hungergefühl stillen, weil wir sonst natürlich zum Überessen neigen. Und mit dem einen moderaten Fettkonsum können wir halt dazu beitragen, dass wir Überessen reduzieren können.
Ja, genau. Also Fett ist super wichtig. Ich glaube, was nochmal so, wenn man so mal trackt selber, also ich tracke auch immer wieder mal mit irgendwie so Tracking-Apps mein Essen, ist es trotzdem so, dass man gar nicht merkt, wie viel Fett man eigentlich so über den Tag zu sich nimmt, wenn man es nicht bewusst irgendwie kontrolliert. Weil dann nimmt man die Olivenölflasche und haut dann mal schnell irgendwie einen Schuss hier rein und dann über einen Salat und dann, also es läppert sich ganz schön. Also von daher, es lohnt sich schon, also Fett ist gut, aber es lohnt sich schon, auch drauf zu achten, weil natürlich von zu viel, wenn wir zu viel Fett von außen zuführen, wir wollen ja, dass unsere Fettdepots gehen, ja, dann funktioniert die Rechnung nicht, ja. Und Fett liefert einfach, wie du schon gesagt hast, ganz richtig, ne, mit den Kalorien liefert halt doppelt so viele Kalorien. Und das ist, ja, muss man einfach auf dem Schirm haben, dass bei so fettigen Sachen, dass das dann halt auch echte Kalorienbomben sind. Aber ganz spannend ist, ich hatte auch jetzt gestern eine Frage zu der Superfoods-Folge, zu einer Podcast-Folge, die wir gemacht haben von einer Kundin. Und das fand ich super, die Frage, weil das auch offensichtlich unsere Hörer super aufmerksam und total gut schon irgendwie so einen super guten Wissensstand haben, weil sie dann meinte, ja, du hattest so von einem grünen Smoothie-Rezept erzählt und muss da nicht eine Fettquelle sein, dass die Vitamine aufgenommen werden müssen? Okay. Also ja. Richtig cool, also total aufmerksam. Letztlich war in dem grünen Smoothie waren Hanfsamen mit drin, okay, die eine Fettquelle sind. Ja. Das war vielleicht jetzt, hatte dann die Hörerin vielleicht entweder überhört oder hat es auch gar nicht so zugeordnet, weil sie vielleicht dachte, es müsste Öl mit rein sein. Muss es aber nicht. Also manchmal reicht auch einfach ein Esslöffel Hanfsamen oder so, reicht auch schon, um in einem grünen Smoothie zum Beispiel die Vitamine entsprechend mit aufzunehmen. Aber das ist eben das, was du auch gesagt hast, ne?
Genau, also ich finde es auch bei uns im Institut immer total toll, dass wir das halt mit dem Teelöffel immer abmessen und so weitergeben, weil ich habe es bei mir in der Ausbildung in der Lehrküche auch oft beobachten dürfen, wenn gesagt wurde, wir braten was an, wo die Flasche einfach genommen wurde und reingekippt wurde. Und dann wir gesagt haben, wir schauen jetzt mal, wie viel Öl sie gerade in die Pfanne reingekippt haben und es dann 50 Milliliter Öl waren.
Oh echt? Ja. Oh Gott.
Und da haben wir dann auch ein bisschen drauf geachtet, dass man halt mit dem Öl ein bisschen guckt, misst man es ab mit dem Teelöffel, mit dem Esslöffel oder es gibt ja heutzutage auch diese Sprühflaschen.
Ja, das finde ich auch super, habe ich auch zu Hause.
Genau, oder man macht das mit so einem Backpinsel, dass man zum Beispiel dann ins Öl geht und die Pfanne ein bisschen auspinselt, dass man da auch Öl sparen kann. Also da kann man wirklich super Dinge machen.
Und auch Salatdressing mit Wasser zum Beispiel zu strecken, ne? Genau. Dass man nicht nur 100% Öl nimmt, sondern eben auch einen Teil Wasser mit dazu nimmt zum Beispiel. Also es lohnt sich schon, also da ein bisschen drauf zu gucken.
Und das stimmt.
Was ich auch nochmal total wichtig finde, dieses Fett und Abnehmen, dass halt diese Konstellation auch einfach, was man einfach wissen muss, die Konstellation Kohlenhydrate und Fett ist einfach super ungünstig. Weil was passiert, wenn wir Kohlenhydrate essen? Kohlenhydrate lassen unseren Blutzuckerspiegel ansteigen, es steigt der Insulinausstoß im Körper und Insulin schließt unsere Zellen auf, dass die Nährstoffe in die Zelle kommen, was gut ist. Aber wenn ich diese Kombination aus Kohlenhydrate und Fett habe, dann schließt quasi das Insulin die Zelle für das Fett auch auf. Das heißt, wir nehmen auch wirklich leicht dazu. Das heißt, wenn hier auch Zuhörer sind, vielleicht die jemanden kennen oder so, der ein starkes Problem mit Zunehmen hat, das ist ja oft dann auch ein bisschen sogar das gefährlichere manchmal Thema, wenn Leute nicht gar nicht zunehmen können, dann ist Fett und Kohlenhydrate die beste Kombination. Und wenn man abnehmen möchte, eben die ungünstigste. So. Ja, cool. Und dann, was wir ja auch immer wieder empfehlen und was ja auch, würde ich sagen, ein bisschen Trendthema der letzten Jahre war, waren diese Omega-3-Fettsäuren, die ganz besonderen. Haben bestimmt ganz viele schon gehört. Vielleicht willst du dazu noch mal was sagen.
Genau, also die Omega-3-Fettsäuren empfehlen wir meistens immer in Form von Algenöl, von Kombiölen oder von Fischölen. Omega-3-Fettsäuren.
Und Leinöl?
Und Leinöl, genau, danke. Omega-3-Fettsäuren ist halt eine Gruppe von mehrfach ungesättigten Fettsäuren. Das bedeutet, das sind essentielle Fettsäuren, die vom Körper nicht eigenständig hergestellt werden können. Das bedeutet, wir müssen sie von außen auf jeden Fall zufügen. Vielleicht hat der ein oder andere sich schon mal ein bisschen damit beschäftigt und da ploppt jetzt im Kopf direkt die Sprechblase Lachs auf. Das ist auf jeden Fall richtig. Lachs ist eine super Omega-3-Fettsäurequelle, wo wir wirklich einen hohen Anteil an Omega-3 haben, aber genau wie Makrele und wie Hering, also vor allem der Fisch. Warum?
Fette Fische,
genau, weil die sich natürlich von dem ganzen Algen und Plankton ernähren und demnach eine hohe Einlagerung an guten Fettsäuren im Fleisch auch haben. Die Vegetarier bzw. Veganer sind natürlich nicht ausgeschlossen. Wir haben natürlich auch gute pflanzliche Quellen an Omega-3-Fettsäuren, wie zum Beispiel Leinsamen, Walnüsse, oder auch Chiasamen, wo man auch wirklich tolle Sachen mit draus machen kann. Mit Chiasamen kann man zum Beispiel so eine Art Pudding draus machen, wenn man die in Wasser oder in Milch quellen lässt. Das mache ich immer gerne zum Frühstück. Oder auch mit Walnüsse, ein gesunder Snack immer zwischendurch. Und Leinsamen sind auch nochmal zusätzlich gut für die Verdauung, wenn man im Hinblick auf Verstopfung Schwierigkeiten hat. Die stärken auch nochmal die Darmpassage, das ist auf jeden Fall auch sehr zu empfehlen.
Und ich glaube, was auch nochmal gut ist, ist die, klar, also Fisch ist eine super Omega-3-Fettquelle, aber eben auch direkt Algen, ne? Also theoretisch. Wir haben jetzt hier in unserem Breitengraden haben wir nicht so viel Algenkonsum, ja. Also man kriegt schon mal beim Asiaten so Algen, aber ne, neben Fisch wären auch Algen direkt, wären halt für die Vegetarier auch eine gute Quelle.
Auf jeden Fall.
Genau. Und wie ist es jetzt? Können uns denn, weil wir empfehlen die ja auch explizit, wie können uns denn Omega-3-Fettsäuren speziell auch beim Abnehmen helfen? Oder warum tun die mit mehr Gewicht vielleicht auch gut? Kann man auch so vielleicht?
Die Frage finde ich total spannend, weil ich mich da auch gerne selber mit beschäftige, weil ich das total interessant finde, wie sich Omega-3 und Omega-6 zueinander verhalten. Weil Omega-3-Fettsäuren sind entzündungshemmend für den Körper und Omega-6-Fettsäuren sind entzündungsfördernd. Das bedeutet, in unserer Ernährung nehmen wir halt viele Omega-6-Fettsäuren auf, aber
wenig
Omega-3.
Das ist das typische, zum Beispiel so, ne, Sonnenblumenöl hat einen sehr hohen Anteil an Omega-6.
Genau.
Und das ist ja auch so eine typische Fettquelle, die so in ganz vielen verarbeiteten Produkten,
weil es einfach auch günstig
ist. Genutzt wird. Deswegen nehmen wir quasi unbewusst wirklich hohen Anteil Omega-6 auf.
Genau.
Ne? Und ich glaube, Omega-6, das Problem ist ja, es geht ja ums Verhältnis. Ne? Omega-6 per se ist ja nicht das Problem, also dass es jetzt entzündungsfördernd in dem Sinne ist, sondern also das Verhältnis. Mhm. Ne? Wenn einfach Omega-6 in so einem viel größeren Verhältnis ist. Ne?
Das stimmt. Und wir haben halt bei Omega-3, wenn wir halt Omega-3 supplementieren, den Vorteil, dass wir eine Regulation des Stoffwechsels haben und dass wir damit auch die Fettverbrennung fördern können.
Mhm.
Darüber hinaus haben wir halt die Reduzierung von Entzündungen im Körper und das hat einen Riesenvorteil und zwar, dass wir damit den Gewichtsverlust begünstigen können. Und deswegen sagen wir halt unseren Kunden immer, dass die einmal am Tag auf jeden Fall mittags oder abends oder gerne auch morgens in Form von Algenöl oder von Fischöl auf jeden Fall supplementieren sollten, damit einfach die Omega-3-Fettsäurewerte im Körper besser werden und die Omega-6-Fettsäurewerte eingedämmt werden.
Mhm.
Außerdem haben Omega-3-Fettsäuren einen weiteren Vorteil und zwar tragen sie zur Verbesserung der Insulinsensitivität bei, was den Blutzucker stabilisiert und Heißhungerattacken vorbeugt. Weil viele haben ja immer das Problem, dass sie zum Beispiel einen unregelmäßigen Tagesablauf haben, dass der Blutzucker sehr stark schwankt, wir Heißhungerattacken bekommen auf Süßes, auf Salziges und Fettiges und durch die Zufuhr von Omega-3-Fettsäuren haben wir halt eine Stabilisierung des Blutzuckerspiegels und können da halt gut präventieren, dass wir da gar nicht in dieses Verlangen kommen, Sachen zu essen, die wir gar nicht essen wollen.
Genau. Also letztlich wirken halt diese, das ist ja auch diese ganz, es einfach sind Omega-3-Fettsäuren sind ja auch einfach ein ganz starkes Antioxidans, Radikalfänger auch, deswegen wirken, haben die halt diese starke entzündungshemmende Wirkung und das ist ja einfach für den, deswegen reguliert es den Stoffwechsel, deswegen macht es halt die, erhöht es die Insulinsensitivität, deswegen, ne, das ist ja genau der Grund, weil dadurch einfach unser ganzes System natürlich besser funktionieren kann, ne?
Viele aus unserem Institut fragen mich immer, ob es nicht mit der natürlichen Ernährung einfach ausreicht, Omega-3-Fettsäuren zu sich zu nehmen. Ich bin da ein bisschen zwiegespalten, weil ich glaube, dass die Omega-3-Fettsäureaufnahme von der natürlichen Ernährung sehr gering ist. Weil ich kenne wenig Leute, die zweimal die Woche fettreichen Fisch essen oder halt auch, was du gerade eben gesagt hast, Algen konsumieren. Deswegen ist es auf jeden Fall sinnvoll, Omega-3 zu supplementieren. Da gehen wir aber gleich auf jeden Fall
also
auch drauf ein.
Genau, also weil das ja ganz speziell ist. Ne? Also das muss man, glaube ich, jetzt nochmal sagen, dass diese Omega-3-Fettsäuren, da gibt es halt unterschiedliche. Es gibt zum Beispiel ALA, es gibt DHA, es gibt EPA. Und diese ALA-Fettsäuren, die haben wir zum Beispiel in Leinöl. Also viele essen ja zum Beispiel, nehmen morgens im Müsli einen Teelöffel Leinöl. Das ist schon mal super, weil dann nehmen sie Omega-3-Fett zu sich, aber eben nur dieses ALA. Und dieses ALA kann auch zu einem gewissen Grad im Körper umgewandelt werden in DHA, EPA, aber eben nur zu einem ganz geringen Grad. Das heißt, wir müssen irgendwie DHA und EPA von außen zuführen. Und das können wir halt nur über Algen und Fisch, wie du das gerade auch gesagt hast. Und das macht halt kein Mensch, zumal man ja auch diesen ganzen Fischkonsum aufgrund der Schwermetallbelastung auch hinterfragen kann. Ich meine, das Fass wollen wir jetzt nicht aufmachen, aber ne, das ist halt auch, was man sich einfach überlegen muss. Ne? Und gerade dieses DHA und EPA ist halt so, so wichtig für unsere kleinsten Gefäße, für die Nerven. Und diese Gefäßgesundheit, also wir sind so alt wie unsere Gefäße, also diese Gefäßgesundheit ist einfach super, super wichtig. Das heißt, nur immer einen Teelöffel Leinöl zu nehmen,
reicht nicht.
Und zum anderen, wie du gesagt hast, selbst auf einen Teelöffel Leinöl müssten die meisten wahrscheinlich achten, weil nur über, ich sag mal, Walnüsse oder mal, also da, man kommt einfach nicht auf die entsprechende Dosis und auf DHEPA sowieso nicht, ne? Was ist denn, sag ich mir, was muss man jetzt haben das viele gehört und haben jetzt gelernt, okay, also gesättigte Fettsäuren, also Milchprodukte kann ich in Maßen genießen, muss ich mir keine Sorgen machen, wenn ich ein erhöhtes Cholesterin habe, dann gucke ich mir das oxidierte LDL an. Und ich habe jetzt gelernt, okay, gerade Omega-3-Öle sind super wertvoll als ungesättigte Fettsäuren, die auch entzündungshemmend wirken und die wir aktiv empfehlen und aktiv beim Abnehmen unterstützen können auch. Worauf muss ich denn jetzt achten oder wie gehe ich das jetzt am besten an? Oder ja, vielleicht kannst du noch mal ein bisschen praktische Tipps auch zu diesem Omega-3 geben.
Also wir bei uns im Institut empfehlen ja grob immer zwei große Marken. Einmal das von Budvig und einmal von Norsan. Da haben wir einmal das Algenöl, Kombiöle und einmal das Fischöl. Auf allen drei Produkten kommt es auf den sogenannten Totox-Wert an. Das hat vielleicht der ein oder andere schon mal gehört. Das spielt nämlich eine ganz wichtige Rolle in Bezug auf die Omega-3-Fettsäurequalität. Weil Omega-3-Fettsäuren sind nämlich richtige Mimosen. Die sind sehr hitze-, licht- und sauerstoffanfällig. Das bedeutet, je mehr Kontakt sie mit diesen drei...
Also mit Hitze oder mit Sauerstoff oder eben, also wenn die geöffnet sind oder wenn die eben viel Licht ausgesetzt sind...
Dann verringert sich halt der Omega-3-Fettsäureanteil.
Beziehungsweise die oxidieren halt, ne?
Genau, die oxidieren und das ist halt wiederum schlecht, weil dadurch natürlich wieder unser schlechtes Cholesterin natürlich wieder hochgeht und das wollen wir natürlich nicht.
Das sind halt letztlich, verwandelt sich eine gute Omega-3-Fettquelle
in eine schlechte.
In eine schlechte, durch eine schlechte Produktion oder durch eine schlechte Lagerung. Deswegen gehören die auch immer in den Kühlschrank übrigens, Leinöl, Algenöl, sowas in den Kühlschrank. Deswegen ist halt auch so wichtig, dass wir zertifizierte Hersteller haben und nicht irgendwo, sage ich mal, XY im Internet irgendwas bestellen, was günstig angeboten wird oder, ich sag mal, in der Drogerie einfach irgendwas kaufen, sondern man muss schon darauf achten, woher man es bezieht, weil diese Omega-Safe-Produktion wird auch manchmal so deklariert, halt super, super wichtig ist, ne?
Gina? Genau, das finde ich auch gut, dass du das nochmal sagst, weil gerade wenn ihr euch jetzt auch Omega-3-Öle zulegt, müsst ihr auf jeden Fall immer auf die Etiketten achten. Steht da auch was mit Totox-Wert? Steht da was mit Omega-3-Safe-Pressung, was die Isabel auch gerade gesagt hat, dass man da einfach auf der sicheren Seite ist, dass man ein gutes Produkt hat. Mich hat zum Beispiel letztens auch eine Kundin gefragt, wie es mit Omega-3-Säure-Kapseln aussieht, weil die gibt's ja auch im DM, im Rossmann, kann man sich auch in der Apotheke kaufen. Bei Kapseln ist halt die Gefahr, man kennt halt den Produktionsweg nicht. Das bedeutet, wir haben ja gerade eben gelernt, sie sind halt sehr empfindlich in Bezug auf Sauerstoff, Hitze und Licht. Und wir wissen natürlich nicht, wie sie produziert werden sind. Haben sie lange gelagert? Sind sie zum Beispiel im LKW unter starker Hitze gefahren worden? Sind sie gekühlt worden? Und wir haben letztendlich, was du gerade eben auch gesagt hast, eventuell ein schlechtes Produkt. Zudem kommt hinzu, dass sie gegebenenfalls auch ranzig sein können. Das bedeutet, wenn wir sie öffnen, dann werdet ihr es auf jeden Fall auch riechen.
Wenn ihr zum Beispiel so, genau, das ist dann quasi dieser Oxidationsprozess, dann werden Fette ja irgendwann ranzig. Und wenn die ewig lang im Regal irgendwo standen, was ja so bei Kapseln eher mal passieren kann als bei einem frischen Öl. Ja, ich meine, bei Öl besteht auch das Risiko, aber bei Kapseln halt nochmal einfach mehr, ne? Und auch aufgrund dieses Produktionsprozesses, genau.
Was wir zum Beispiel auch noch ganz super finden, sind die Öle von Budvig, weil die zum Beispiel auch gekühlt geliefert werden. Das haben wir zum Beispiel bei Norsan leider nicht. Also das finde ich bei Budvig wirklich total empfehlenswert, dass die halt wirklich darauf achten, dass ihr Produkt gut an den Verbraucher endgeliefert wird, dass wir halt die höchste Omega-3-Fettsäure-Möglichkeit haben,
die es gibt. Genau, also wo die oxidieren, liegt bei 41 Grad ungefähr. Ich meine, jetzt kann man sich sagen, okay, wo haben wir jetzt hier irgendwie so häufig 41 Grad? Aber je nachdem, ne, wenn also gerade in so Produktionshallen oder wenn ein LKW wirklich in der Sonne irgendwie steht und dann ewig lang... Na, also man ist auf jeden Fall so auf der sicheren Seite und wichtig ist in dem Moment, wo sie dann auch noch mal geöffnet wurden zu Hause, die gehören auf jeden Fall in den Kühlschrank.
Ja.
Genau, jetzt gucke ich auch mal hier auf meinen schlauen Zettel, was noch vielleicht interessant wäre. Ja, vielleicht noch mal jetzt auch so zum Schluss noch mal generell, also wir machen jetzt noch mal das Feld auf, gehen jetzt weg nur von Omega-3, obwohl die halt, also es war schon wichtig, dass die auch so eine große Rolle hier gespielt haben, weil das sind auch die Fettsäuren, wo wir sagen, okay, die empfehlen wir wirklich aktiv, dass die wirklich gut eingebunden werden. Aber wenn ich jetzt so Ja, jetzt generell, wie gehe ich jetzt mit Fett um? Beziehungsweise was empfiehlst du den Kunden jetzt als, sag ich mal, jetzt für Kaltspeisen, zum Braten?
Also generell sollten wir halt immer auf kaltgepresstes Öl zurückgreifen. Das hat den Hintergrund, weil wir halt bei raffiniertem Öl immer über diese 41 Grad hinausgehen. Das bedeutet, wir haben letztendlich oxidiertes Öl, wo wir wieder unseren Cholesterinspiegel negativ mit beeinflussen. Das bedeutet, kaltgepresste Öle werden halt beim Pressvorgang nicht beschädigt und dadurch werden auch die guten Fettsäuren nicht beschädigt. Bei Kaltspeisen sind am besten Leinöl, Olivenöl, Weizkeimöl und Algenöl am besten geeignet. Und beim Braten sagen wir, je gesättigter, also hier kommen wieder unsere gesättigten Fettsäuren ins Spiel, desto besser. Das bedeutet Butter, G ist geklärte Butter, Kokosöl, Avocadoöl, aber auch Olivenöl extra virgin. Warum? Weil das einen Rauchpunkt bis ca. 180 Grad hat und dann kann man halt gut das Gut auch ohne schlechten Gewissens erhitzen, dass man halt keinen gesundheitlichen Schaden davon nimmt.
Genau, also was man schon sieht, ist, dass halt ein gutes Universalöl in der Küche ist einfach ein gutes Olivenöl und extra virgin ist einfach nochmal so ein extra Qualitätsgrad, wo man das halt mit prüfen kann, ne? Das heißt also, wenn ihr ein gutes Olivenöl im Schrank habt, ist das schon mal super und wenn man dann zusätzlich noch ein Leinöl und ein Algenöl im Wechsel zum Beispiel im Kühlschrank hat, um das mal in Quark oder im Salat mit ein bisschen unterzumengen, dann ist man eigentlich total gut ausgestattet. Ne? Und wenn man jetzt wirklich hoch anbraten will, dann wirklich eher sowas wie Ghee, Butterschmalz, Butter, also solche ist dann eher noch genau empfehlenswert. Warum ist denn kein Sonnenblumenöl empfehlenswert?
Ja, das finde ich eine ganz interessante Frage, weil ich habe es tatsächlich auch in der Ausbildung anders gelernt. Ich habe es halt jetzt nur durch euch auch so aktiv mitbekommen. Wir haben halt in Sonnenblumenöl ein sehr ungünstiges Verhältnis von Omega-3 zu Omega-6-Fettsäuren.
Ich finde es so spannend, dass du das in der Ausbildung so nicht
gelernt hast.
Aber da sieht man auch, wie schnell sich diese ganze Ernährungswissenschaft auch entwickelt, wie sich das irgendwie wie immer neue Ergebnisse, dass man da wirklich auch hinterher sein muss, um da auf dem neuesten Stand zu sein. Und dann, das war ja eine Diätassistentenausbildung, die du gemacht hast ursprünglich. Genau. Und da sieht man auch genauso wie an Universitäten oft, wie langsam dass sowas dann noch nicht vermittelt wird, ne? Du hast ja schon gesagt, jetzt in deinem Studium bist du super happy, weil da ist alles so auf dem aktuellen Stand.
Genau.
Und, sag mal, warum wir das hast du ja jetzt auch gelernt und mitgenommen, ne?
Genau. Also Sonnenblumenöl enthält halt hitzesensitive, mehrfach ungesättigte Fettsäuren. Und da haben wir das große Problem, dass beim Erhitzen halt Transfettsäure entstehen. Und Transfette hatten wir ja gerade eben schon am Anfang einmal besprochen. Das waren die, was alles lecker schmeckt, also mit Fritten, mit Teilchen. Und die haben halt die negative Auswirkung auf unsere Blutgefäße, dass die halt angegriffen werden und auch, dass unsere Zellmembran beschädigt wird. Und wir haben darüber hinaus die Schwierigkeit, dass bei der Herstellung von Sonnenblumenöl Hexan verwendet wird. Und Hexan ist halt ein Bestandteil von Benzin. Und wenn man das überlegt, dass Hexan in Benzin drin ist, möchte man das nicht in seiner Ernährung drin haben.
Ne?
Darüber hinaus haben wir halt viele chemische Schritte, weil das Öl natürlich gebleicht werden muss. Wenn man sich das jetzt mal so vorstellt, wenn man ein kaltgepresstes Öl, also Sonnenblumenöl, im Vergleich zu einem raffinierten Sonnenblumenöl nimmt, ist das Raffinierte halt wirklich total weiß. Da kann man durchschauen. Und bei dem kaltgepressten ist das wirklich so gelblich, dass man halt da...
Also das ist auch immer noch die bessere Variante dann, ne?
Genau, so. Auf jeden Fall.
Es macht halt nicht dieses ungünstige Omega-3-Omega-6-Verhältnis wett, sage ich mal.
Genau.
Ne? Deswegen ist Sonnenblumenöl generell auch jetzt kaltgepresst nicht empfehlenswert. Aber trotzdem, das ist nochmal gut, dass du es auch nochmal gesagt hast, dass man es auch sieht, wenn man auf die Flasche guckt im Supermarkt.
Ja.
Ne? Genau, habe ich noch. Ach so, ich hatte noch eine Frage, die habe ich auch das letzte von einer Kundin bekommen, dass wir kein Sonnenblumenöl empfehlen. Das hat sie so angenommen. Aber wie ist es denn mit Sonnenblumenkernen?
Ja, also bei Kernen ist es tatsächlich so, generell ja, wir müssen einfach nur darauf achten, dass sie nicht geröstet sind. Weil wir haben ja gelernt, sobald Öl erhitzt wird, über diese 41 Grad oxidiert es. Und das gilt natürlich auch für Nüsse und Saaten. Also auch zum Beispiel unsere leckeren Pinienkerne, die wir im Sommer auf unseren Grillsalat machen, oxidiert streng genommen auch. Und deswegen sind Nüsse, wenn wir Nüsse konsumieren, am besten roh bzw. Natur. Dann haben sie nämlich die gute Auswirkung auf unsere Gefäße mit den einfach ungesättigten Fettsäuren. Und deshalb am besten nicht geröstet, sondern
Natur. Und dann sind Sonnenblumenöl, also Sonnenblumenkerne auch eine total gute Nährstoffquelle, ne?
Genau, auf jeden Fall.
Ja, super, Gina. Ich glaube, wir haben ganz viel Wissen vermittelt. Es war vielleicht manchmal ein bisschen komplex. Mal gucken, ob der ein oder andere da. Was würdest du denn sagen, sind die drei wichtigsten Punkte, die man so jetzt mitnehmen kann?
Also, ich finde, es ist auf jeden Fall wichtig, im Hinterkopf zu behalten, dass Fett ein wichtiger Bestandteil unserer Ernährung ist, dass man keine Angst vor Fettkonsum haben sollte, sondern einfach darauf achten sollte, welche Fette wir zu uns nehmen, dass wir Transfettsäuren halt stark eingrenzen und dass wir einen moderaten Konsum von gesättigten und ungesättigten Fettsäuren haben. Darüber hinaus sollten wir Omega-3-Fettsäuren in unserer Ernährung mit einbauen, weil sie einfach Entzündungen reduzieren und unseren Stoffwechsel unterstützen und zusätzlich einen positiven Gewichtsverlust unterstützen können.
Genau, und bei der, sag ich mal, Umsetzung halt wirklich immer im Hinterkopf behalten, also das Schlechteste ist, dass Fette oxidieren können.
Ja.
Und das heißt, stimmt, letztlich, also ich weiß nicht, viele kennen ja auch die Anne Fleck, also Dr. Anne Fleck, die macht ja auch viel in dem Bereich, auch rund ums Fett, und die sagt immer, der Tod liegt in der Bratpfanne. Das finde ich irgendwie ganz witzig, weil dass man einfach, man macht ein gutes Öl komplett kaputt, wenn man es ultra hoch erhitzt. Ja, ja. Also dass das nochmal hängen bleibt und deswegen auch, dann kann man auch selber so diese Brücken schlagen, dass man dann auch sich erinnert, okay, geröstete Nüsse sind vielleicht ungünstig, mhm, weil oxidierte Fette, und die sind dann schlecht eben für dieses ungünstige, aggressive LDL. Und vielleicht nochmal zum Schluss wirklich, wenn ihr ein Thema habt mit Cholesterin, mit LDL, guckt mal, fragt mal nach, ob ihr den oxidierten LDL-Wert bestimmen lassen könnt, weil da kriegt ihr dann eine gute Auskunft darüber, wie steht es denn tatsächlich. Genau.
Ja, super. Und damit sind wir jetzt tatsächlich am Ende der Folge angekommen. Also auch nochmal, Gina, vielen, vielen Dank, dass du hier warst, dass du dein ganzes wertvolles Wissen mit uns geteilt hast. Ich glaube, das hat ganz viel Licht ins Dunkeln gebracht bei vielen, vielen Hörern. Und wenn ihr Fragen habt, schreibt uns die super gerne auch auf Instagram oder als Kommentar auch. Wir freuen uns natürlich auch immer über Bewertungen. Und ja, ich hoffe, es hat euch gefallen und bis bald.